Tut sich ja schneiden auch, oder wird.
Nein,
ich habe da zu wenig Erfahrung mit diesen Podcasts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Laufalter. Dem Wiener Lauf-Podcast, bei dem zwei mitteljunge Herren, der Egon Theiner, hallo Egon.
Hallo, hallo.
Und ich, der Tom Rottenberg, mit Gästen plaudern, die meistens deutlich jünger sind als wir, manchmal auch deutlich älter. Wir sitzen wie immer im Café Zartl in der Rasumowski-Gasse im Salon der Magie. Und die Magie, um die es heute geht, wird uns von einem Magier des Zahlenspiels, des Laufens, sage ich jetzt einmal, vorgestellt werden. Wer es ist, das erklärt uns wie immer der Egon.
Ja, hallo von meiner Seite noch einmal. Wir sitzen heute hier zusammen mit Jörg Fuchsloeger. Er ist ein Vereinskollege von mir beim ULT Heustadelwasser, hat Ultraläufe bestritten, hat aber auch einen Halbmarathon vor einem Jahr gewonnen beim ersten Adventlauf unseres Partnervereins ULT Tulln, dass wir ja Werbung für ja alles machen. Also Jörg kann kurz und schnell laufen und kann lang und schnell laufen und es ist echt schön und cool, dass du da bist und dass wir uns mit dir über dieses Mysterium, über diese Magie der alterskorrigierten Leistungen unterhalten können.
Bevor ich den Jörg jetzt auch nochmal hier persönlich begrüße, finde ich es wieder mal super, dass der Egon sagt, er kann kurz und schnell laufen, damit ein Halbmarathon meint. Für, glaube ich, 80% der Läuferinnen und Läufer ist ein Halbmarathon ein Lebensziel von einer langen Distanz. Jörg, herzlich willkommen hier.
Hallo.
Wenn man dich bittet, dass du dich vorstellst mit deinen eigenen Worten, was erzählst du da?
Ich bin Jahrgang 1961 und die Begeisterung vom Laufen ist jetzt ungefähr, also so vor 10, 12 Jahren entstanden. Gelaufen bin ich schon mein ganzes Leben, muss man sagen. Aber das Spannende vielleicht bei mir ist, dass ich doch in den sogenannten Altersklassen, da bin ich halt jetzt in der 60 plus oder 60 bis 65 nennt sich die auch, halt wirklich auch vorne dabei sein kann und mitlaufen kann. Und das ist dennoch irgendwo eine interessante Sache. Ja. Zum Schnell und Kurz muss ich dazu sagen, schnell nein, da würde ich wirklich sogar die Antwort nein geben. Also ich bin kein schneller Läufer.
Was die nächste Frage aufwirft, was ist schnell? Wir hatten unlängst den Andreas Reuter da sitzen, der hat gemeint, schnell ist subjektiv.
Was absolut stimmt. Ja, ich meine, das mir hat auch der Podcast vom Rambo so gut gefallen, den ihr vor kurzem aufgenommen habt, der gesagt hat, extrem ist subjektiv. Ja, also das stimmt ja absolut. Ich meine auch mit schnell, vielleicht auch wiederum auf meine Altersklasse bezogen. Also es gibt in meiner Altersklasse sicherlich, wenn es darum geht, jetzt einen Halbmarathon oder selbst einen Marathon zu laufen und ich müsste dann schauen, wo ich beim Windmarathon in meiner Altersklasse bin, bin ich nicht ganz vorn mit dabei. Ja. Wo ich eben vorn mit dabei bin, sind dann die Distanzen, wenn es auf 100 Kilometer plus geht. Ja. Also das ist richtigerweise subjektiv. Und schnell ist in meinem Alter, würde ich sagen, ja, bleiben wir beim Marathon, weil diese Zeiten viele Leute im Kopf haben. Also wenn du mit 63 Jahren, sagen wir, noch 3,15 oder gegen 3 Stunden laufst, dann bist du ein schneller Marathonläufer. Und da bin ich nicht ganz dabei. Ja.
Ich glaube, über Tempo reden wir ein andermal, weil ich weiß, dass irgendwie für die meisten Leute ist beim Halbmarathon 2 Stunden ein Traumziel. Beim Marathon 3 Stunden 20 oder 3 Stunden 15 ist Wahnsinn. Aber fangen wir ganz von vorne an. Wann hast du angefangen zu laufen?
Ich weiß nicht, wann kann man gehen? Also in dem Moment, glaube ich, lauft man auch. Also das ist für mich eine der natürlichsten Bewegungen überhaupt. Aber deine Frau zielt sicher eher darauf hinaus, ab wann man das bewusst als Laufsport auch wahrgenommen hat. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eben eine sehr sportliche Jugend, von der profitiere ich heute noch extrem. Also ich sage schon immer, dass also die Jugend schon ganz sehr stark prägt. Und ich war so zwischen 13 und 18 doch 5 Jahre lang im Langlaufkader. Also ich ganz normales nordisches Langlaufen. Damals hat es nur Klassik gegeben. Das Interessante, damals, wir haben das Ganze nicht Trailrunning genannt, sondern wir haben gesagt, dass im Trainingsplan es steht ein Waldlauf am Trainingsplan. Ja. Und das heißt, ich bin damals schon in dem Alter, sind wir schon auch ein bisschen längere Strecken im Wald gelaufen.
Was ist länger? Für jemanden, der 100 Kilometer läuft, was
damals,
ist länger?
Also für uns im Langlaufen, also wir haben ja dort nicht so lange, also das sind dann vielleicht 10 Kilometer oder 15 Kilometer
gewesen. Also menschliche Distanzen.
Durchaus normal.
Das heißt, du hast in deiner Jugend, auch das nur zu verorten, du hast durchaus eine Leistungssportvergangenheit, was ja für viele Menschen...
Ja, eine bescheidene, sagen wir so, ja.
Egon, Laufalter, warum hast du den Jörg als Altersexperten hierher geholt?
Ich nehme den Jörg als sehr kompetitiven Läufer wahr, also hat auch überragende Erfolge gefeiert, wenn man auf die DUV-Statistik sieht, was er an Altersklassensiegen eingefahren hat in den letzten Jahren, das ist gewaltig. Und mich interessiert dann eben die Frage, was sind deine Motivationen zu laufen?
Ich glaube, das ganz eindeutig beantworten zu können, dass an erster Stelle die Freude am Laufen kommt. Ja? Also das ist einfach etwas, was mir so identisch für mich ist, also die, und auch das damit verbundene Erlebnis in der Natur, in die Berge zu gehen, diese Schönheit ist also sicherlich die größte Motivation. Da ist noch lange kein kompetitiver oder Gedanke, irgendein Leistungsgedanke dabei. Ich gehe auch sehr viel wandern in die Berge. Ja? Also das ist, kommt absolut an erster Stelle. An zweiter Stelle ist, was ich ganz für mich entdeckt habe, ist einfach das, und da kommen wir schon ein bisschen ins Kompetitive und auch in diesen Bereich hinein, ist dieses Körpergefühl zu entwickeln. Also auch wenn du in einen Start gehst, dass du sagst, wie fühle ich mich heute, was ist heute möglich? Weil du weißt, so ein Ultra dauert lang und einer der größten Fehler ist, ihn zu schnell anzugehen. Und da diese ständige Rückkoppelung zum Körper zu haben und das sind im Prinzip auch diese inneren Dialoge, die dann ablaufen, finde ich irrsinnig interessant und spannend. An dritter Stelle muss ich sagen, Motivation. Also es kommt auch ein gewisses, ich empfinde es auch als ein gewisses Privileg, in meinem Alter noch so fit zu sein und ohne Schmerzen laufen zu können. Es einfach zu können, ist durchaus eine Motivation und gleichzeitig auch ein bisschen eine Voraussetzung, dass man das Ganze machen kann. Ich tue mir schwer mit der vierten Stelle, weil die könnte auch fast an erste Stelle kommen. Das ist genau der Grund, warum wir heute auch da sitzen, Jäger, und das sind die Freundschaften, die entstehen bei dem Sport. Also ich finde es wirklich faszinierend, diese Ultralauf-Community ist mir derartig sympathisch und derartig in meiner Wellenlänge, dass das auch eine Riesenmotivation ist. Jetzt sind wir wieder ein bisschen im Kompetitiven, dass dieses Ankommen im Ziel, einmal ganz unabhängig, ob ich jetzt meine Altersklasse gewonnen habe oder nicht, oder wie auch immer das Ergebnis ist. Ja, also einfach dieses Gefühl des Ankommens, da habt ihr eh schon auch viel drüber gesprochen, also welche Hormone da der Körper ausstoßt oder was auch immer, ist schon eine wirklich tolle Sache. Ja, also das sind immer wieder einzigartige Erlebnisse. Also ich kann wirklich noch erinnern, also wie ich den ersten Mal beim Großglockner Ultra Trail, beim Langen im Ziel angekommen bin, habe ich wirklich für eine Sekunde gedacht, ich bin unsterblich. Ja? Also das sind so Gefühle, die sind...
Wirklich unsterblich?
Ja, also das ist jetzt sehr übertrieben, ja, aber es geht nahe dem Gefühl, unsterblich zu sein.
Emotionen sind nicht übertrieben. Wenn du sagst, du hast kurz das Gefühl gehabt, dann war es da. Das ist ja...
Ja, es war kurz da. Ja.
Es geht um die Euphorie dabei. Das,
also ja, also es war derartig, ja, es war wirklich so ein tolles Gefühl, dort anzukommen und das geleistet zu haben. Es ist so, ja, also dieses Gefühl des Ankommens. Und wie gesagt, es ist dann eine gewisse Freude auch dabei, wenn man eben da sind wir jetzt ein bisschen in diesen Mitbewerbs- und Leistungsgedanken, wenn man dann eben dann vielleicht auch noch das Ziel erreicht hat, die Altersklasse gewonnen zu haben oder am Podium zu sein, ist das auch noch eine zusätzliche Motivation.
Und da möchte ich jetzt einhaken. Altersklassenwertung und alterskorrigierte Leistungen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Moment, was ist alterskorrigierte Leistung? Altersklasse kenne ich, die steht überall. Was ist alterskorrigiert?
Nachdem sich der Jörg darauf vorbereitet hat, lassen wir es ihm erklären.
Es ist eine Sache, die aus meiner Sicht wirklich hochspannend ist und dadurch, dass ich jobmäßig auch ein bisschen aus der Statistik-Analytik komme.
Was machst du im wirklichen Leben?
Ich bin Informatiker und in der Datenauswertung eigentlich mein Leben lang tätig und damit spiele ich auch gerne mit Zahlen und interessiere mich auch Algorithmen, wie gewisse Dinge gerechnet werden. Und jetzt gehen wir ganz klassisch in den Halbmarathon- oder Marathonbereich hinein. Da könnt ihr euch beide vorstellen, dass es da unendliche Ergebnislisten und Auswertungen gibt. Ja, also es werden da sehr so viele Läufe gelaufen. Und das, was man immer weiß, ist im Prinzip der Jahrgang von dem, der läuft und das Geschlecht natürlich auch. Ja. Und den genauen, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber um es ganz einfach zu sagen, ist es einfach Fakt, dass der das theoretische Leistungspotenzial von einem Menschen im Alter abnimmt. Das ist immer so mein Spruch, besser wird es nicht. Ja? Also das Leistungspotenzial nimmt ab. Und die alterskorrigierte Leistung, vereinfacht ausgedrückt, ist nichts anderes als ein Faktor, mit dem dann die Zeit multipliziert wird, um sozusagen mit dem optimalen Alter zu vergleichen. Sagen wir, beim Marathon liegt es zwischen 20 bis 35, genau weiß ich es jetzt nicht, wo dieser Knick anfängt, aber ich sage jetzt einmal ein bisschen eine plausible Hausnummer, bist du im Top-Leistungsbereich und musst da nichts korrigieren. Ja? Und ab 35 geht es langsam bergab, ist keine lineare Kurve, aber es geht im Alter langsam bergab. Und so wie ich jetzt zum Beispiel bin, mit 63, sage ich jetzt einmal eine Hausnummer, brauche ich nur mehr 80%. Also wenn ich jetzt sagen wir einen Marathon in 4 Stunden laufen würde, dann würde das mit einem Faktor multipliziert werden und es würde eine Zeit von 3,30 rauskommen. Ja? Und diese 3,30 sind dann die alterskorrigierte Zeit. In Wirklichkeit bin ich 4 Stunden gelaufen, aber wäre ich noch 35 Jahre alt, dann entspricht das in meinem Alter mit 63 einer Zeit von 3,30. Und würde ich das Ganze mit 70, würde mit 70 4 Stunden laufen, würde 3,15 rauskommen. Ja, weil natürlich jetzt ein
sind älterer, das jetzt Hausnummern oder sind das genau
die? Es sind nicht die genauen Zahlen, also so gut bin ich nicht vorbereitet, aber es sind durchaus so plausible Hausnummern, genau.
Plausible Hausnummern, das klingt total super. Das ist so wie Journalisten zählen. 1, 2, 3, viele. Ne? Aber es geht darum, es geht darum, Bilder zu vermitteln.
Genau.
Okay, weiß ich diesen Faktor? Gibt es ja Tabellen, die ich als Laie auch irgendwie im Netz abrufen kann und sagen, das wäre die alterskorrigierte Zeit?
Eine Organisation, die das wirklich perfekt macht und ich liebe sie dafür, muss ich fast sagen, ist der Deutsche Ultramarathonverband, DUF. Die sammeln alle Ergebnislisten und tun diese Ergebnisse in der Datenbank automatisch für dich alterskorrigieren. Und das ist ein öffentlicher Zugang, du kannst auf diese Seite gehen, auf diese DUF-Statistik und kannst dann dort sind eben alle Läufe, die eben über Marathondistanz sind, verspeichert. Ja? Und kannst dann dort eben die alterskorrigierte Leistung abfragen. Wenn jetzt so ein Ultratrail vorbei ist, kannst du auch die Gesamtergebnisliste dann sortieren nach dieser alterskorrigierten Leistung. Und dann sehe ich eben, in Wirklichkeit bin ich da 57. geworden und alterskorrigiert bin ich 9. Ja? Also das ist sozusagen das relativierte Ranking.
Eine Zwischenfrage noch, wenn ich in Giegeritzbotschen den 10-Kilometer-Lauf gelaufen bin und weiß diesen Faktor, kann ich mein Ergebnis auch multiplizieren?
Absolut. Du selbst, wenn du ungefähr deinen Faktor kennst, der schwankt, also geben Dutzend, also es gibt noch eine zweite Datenbank, die ich erwähnen möchte, das ist ja, es gibt auch die österreichische Marathon-Datenbank, ich weiß nicht, wie die genau heißt, da sind eigentlich alle Marathons verbucht und auch die machen eine alterskorrigierte Leistung. Ja? Also auch dort kann man den Marathon dann alterskorrigiert, ich habe mir nie die Arbeit angetan, diesen Faktor jetzt zwischen in etwa zu vergleichen, aber er passt in etwa zusammen, das kann ich auch sagen.
Naja, für mich ist es halt spannend, wenn ich dann auf die DUV-Statistikseite gehe und mir denke, beim Dolomiti Extreme in diesem Jahr wollte ich so ungefähr 12 Stunden laufen. Gelaufen bin ich 14 Stunden 20, alterskorrigiert um die 12 Stunden. Dann sage ich, naja, habe ich mich vielleicht ein bisschen überschätzt aufgrund meines Alters, aber irgendwo, irgendeine Zahl dann erwische ich, mit der ich dann doch wieder sehr zufrieden bin.
Jetzt sage ich es einfach bösartig, können damit alte Säcke wie wir sich ihre nicht mehr ganz so tollen Zeiten ein bisschen schönrechnen?
Es ist nicht schönrechnen, es geht um ein Vergleichbar. Das Tolle ist, dass du einfach schon vergleichen kannst mit dem, wie würde meine Zeit ausschauen, wenn ich halt jetzt noch von der Leistung, die ich erbracht habe, genau bei dem Marathon, wenn ich halt jetzt eben noch 30 oder 35 wäre. Ja? Und das ist natürlich schon, wenn das immer mein Traum war, als Jugendlicher einmal unter 3 Stunden zu laufen, das war zum Beispiel bei mir so, mir ist nie gelungen, aber alterskorrigiert habe ich in der Datenbank drinnen ein paar Marathonzeiten um die 2,50. Das hebt den Ego halt an, also das eigene Wohlbefinden. Ja? Also man kann sich ja nichts abschneiden von dieser Zeit, aber es ist, glaube ich, für die Einschätzung der Leistung, für die eigene im Alter, ist das eine sehr brauchbare Sache. Und ich habe noch, wenn es jetzt schon an, also noch eine Idee dazu. Ich finde manchmal diese Altersklassen, die fangen ja oft schon an bei 35 bis 40, 40, 45, also alle 5 Jahre. Und das ist auch zum Teil bei Siegerehrungen und so weiter wirklich dann langweilig. Ja, also da kommen, die hört nicht auf und dann noch, und vor allem die Jungen, denke ich mal, der kommt jetzt dann sicher zweimal, weil der hat natürlich die Gesamtwertung gewonnen und seine Altersklasse gewonnen und.
Darum sind die oft mal gar nicht da mehr bei der Siegerehrung.
Genau, die wird diese Altersklassensiegerehrungen sind dann oft gar nicht gut besucht und etc. Und das ist mir heute wirklich auch ein Anliegen, ein bisschen als Idee einzubringen. Man könnte die gesamte Altersklassenbewertung, wie man sie jetzt hat, dass man diese Fünfer-Schritte einteilt, einfach ersetzen, komplett weglassen. Und man sagt, man nimmt den Zieleinlauf her, wie er ist, korrigiert sie altersklassenbezogen, ja, und holt die ersten 10 auf die Bühne.
Aber versteht das jemand, der jetzt nicht mit Mathematik firm ist, dann auch noch?
Ich glaube, dass es nicht so schwierig ist. Das ist einfach eine Leistung, die mit einem Faktor multipliziert wird und die berücksichtigt, dass ein Älterer nicht mehr 100% Leistung hat, sondern eben nur mehr 80% oder 85%. Diese Kurve könnte man einmal, wenn sich wer für Laufen interessiert, einmal darstellen und sagen, okay, es ist einfach eine Leistungsabnahme im Laufe des Alters und mit dem Faktor wird die Zeit multipliziert. Ich glaube, das ist nicht so kompliziert.
Spannende Idee zuerst einmal, aber ich stelle mir dann halt schon das irgendwie teilweise auch skurril vor, wenn ich dann als 38-Jähriger im Ziel bin und dann warten muss 2 Stunden, bis der 65-Jährige kommt, um zu sehen, ob sich's ausgeht.
Nein, also Entschuldigung, das muss ich total. Also es gibt das ist auch das Wichtigste. Es gibt die ganz normale Zieleinlaufliste wie immer. Da gibt's die Siegerehrung, die ersten 3, die ersten 10, um Gottes Willen. Und das ist das offizielle Resultat für diesen Bewerb. Ah, okay. Hat komplett nichts mit der alterskorrigierten Leistung zu tun. Das ist das Endergebnis, null Diskussion. Bitte, ja, kein Missverständnis. Aber
lustig wäre es.
Nein, das wäre lustig, genau. lustig wäre, aber das macht keinen
wir
Sinn.
Wir warten jetzt noch das auf Tom Rottenberg und dann sehen wir, wen wir eventuell als Sieger haben.
Genau, dann mache ich mich Sinn. In meinen Dokumenten deutlich älter, damit ich gewinne.
Also, nein, das macht absolut. Aber mein Vorschlag ist.
Jetzt wird es lustig.
Mein Vorschlag ist nur, die Altersklassen Kategorien und Siegerehrungen sozusagen damit zu ersetzen. Okay. Also zusätzlich, es gibt im Prinzip 2 Siegerehrungen, die ganz offizielle des Rennens, der braucht auch nicht warten und gar nichts, der ist als erstes durchs Ziel gegangen und Sieger, null Diskussion. Aber zusätzlich als zweites gibt es sozusagen eine zweite Ergebnisliste und die ist alterskorrigiert, ja? Und da würde ich ja die ersten 10 sogar, die dann sowieso ihren Preis schon bekommen haben, wegnehmen, das sind meistens eher Elite-Läufer, ja? Also dass die nicht doppelt sind. Und dann gibt es ein Ranking von der alterskorrigierten Wertung. Und das würde ich anstelle dieser 5er-Gruppen in der jetzigen Altersklasse setzen. Das ist mein Vorschlag.
Meistens sind es Männer, denen es dann wichtig ist, ob sie in ihrer Altersklasse den 47. oder den 53. Platz gemacht haben. Das sind Werte und Zahlen, die interessieren genau überhaupt niemanden. Da wird dann sogar gemogelt. Ich sehe da ein unheimliches Potenzial, dass dann irgendwie Leute im Büro sitzen und ihre Kollegen und Kolleginnen mit Laufergebnissen, die sowieso nicht interessieren, dann noch weiter quälen und sagen, nein, in meiner Altersklasse war ich 27. Aber wenn ich das dann alterskorrigiert durchrechne, weil ich bin ja in der Altersklasse 55 bis 60, ich bin ja 59, dann bin ich schneller als der 56-Jährige gewesen. Da ist Musik drin, Egon, oder?
Da ist Musik drin.
Aber die sinnvolle Frage dabei ist, ändert sich dieser Faktor über die Gesamtanzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Läufen über den Lauf der Jahre?
Das ist im Gegensatz, da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja noch eine andere Sache, die im Ultrabereich berechnet wird, diese UTMB-Punkte oder ITRA-Punkte, die sind wirklich kompliziert. Ja, also da wird jetzt die Zeit nicht ausreichen. Aber diese alterskorrigierte Zeit, und darum bin ich auch wirklich ein Fan davon, ist eigentlich ein einziger simpler Faktor, der nicht davon abhängt, der jetzt auch nicht davon abhängt, wie viele Kilometer hat das Rennen wirklich gehabt. Es ist egal, ob da jetzt 10 Leute oder 1.000 Leute gestartet sind, es ist egal, ob es 1.000 Höhenmeter waren oder 10.000 Höhenmeter waren. Es ist ein Faktor, der nur mit meinem Alter zu tun hat.
Und der bleibt gleich.
Im Mittelalter, ein Jahr lang, genau. Aber das Schöne ist auch, dass sich der Jahr für Jahr anpasst. Das heißt, es gibt auch nicht diese Fünfersprünge. Ich bin jetzt 63, jetzt wird es wirklich auch kritisch in meiner Altersklasse, in der Weltspitze, sage ich jetzt wirklich auch dazu. Ja, da wird es mit 63, da merkst du allein diese 3-4 Jahre, dass du nicht mehr ganz vorne dabei bist. Wenn jetzt wieder 65 wäre, ja, dann rutsche ich in die nächste Altersklasse, zack, habe ich wieder 1 Jahr, 2 Jahre Zeit, wieder ganz vorn mit dabei zu sein. Mit der Umrechnung vom Faktor wäre das sozusagen jedes Jahr ständig schön linear angepasst. Ja.
Nur Verständnisfrage, für Männer und Frauen ist das der gleiche Faktor im gleichen
Alter?
Nein,
das ist eine super Frage, weil das, da kann man jetzt natürlich diskutieren. Ja? Aber was es gibt, ja, ist, dass es eigentlich auch einen Faktor gibt, der einfach dann Mann und Frau ausgleicht. Dass das für Diskussionen hervorruft, ist klar, aber du könntest sogar eine Unisex, also eine, egal was, also diese alterskorrigierte Leistung könntest du sogar Männer und Frauen zusammenwürfeln dann. Ja?
Ist das der Grund, warum bei den Marathon-Weltrekordzeiten vor einiger Zeit gesagt worden ist, dass eigentlich die Marathon-Weltrekordzeit einer Frau deutlich eine höhere Leistung darstellt als andere Marathon-Weltrekorde?
Wenn es den Faktor gibt und ich meine, der beruht ja wirklich auf enorme Statistiken und das kommt raus, dann ist das so. Ja?
Ja. Jörg, du hast bei deinen ganzen Erfolgen und Leistungen, die du so erbracht hast in den letzten Jahren, ragt schon ein Ergebnis besonders heraus, UTMB klarerweise. Vorab, bevor du uns darüber erzählst, hast du das auch dir unter eben dieser alterskorrigierten Leistung angeschaut? Wärst du auch Dritter geworden?
Nein, also bei weitem nicht. Also du hast, wenn du Elite-Läufer, also wenn du alterskorrigiert, du rutschst nach vor, aber du kommst, also da sieht man auch, dass ich eben kein Profisportler bin, dass ich ja, dass da noch einmal eine Welt dazwischen ist. Also auch wenn du diese Zeit, die Antwort ist, ich habe es nicht genau gemacht, aber im Kopf überschlagen. Also wenn du diese meine UTMB-Zeit alterskorrigiert nimmst, dann bin ich knapp 34 Stunden habe ich gebraucht. Alterskorrigiert wird da eine Zeit rauskommen um die 27, 28 Stunden. Da bin ich noch vielleicht knapp unter die Top 100.
Ja. Welche Distanz? Welcher Platz, wie viele Höhenmeter? Weil das klingt für einen Laien, klingt das irgendwie nach einer unglaublichen Laufzeit. Machen wir es noch unglaublicher?
Ja, der UTMB, über den wird eh auch immer wieder viel gesprochen im Ultrabereich. Das ist halt unser Flaggschiff. Das war auch mein Traum, auf dem ich ja 6 Jahre hintrainiert habe. Ja. Und das ist rund um den Mont Blanc, das ist der klassische 100-Meiler, 170 Kilometer, 10.000 Höhenmeter. Der Sieger von einem anderen Stern, muss man dazu sagen, oder die Sieger mittlerweile laufen das unter 20 Stunden. Unvorstellbare Leistung. Meine Leistung war knapp unter 34 Stunden und ich war nicht optimal gesundheitlich, leider
Gottes. Das war welcher Platz in der Altersklasse?
Also ich bin Dritter in meiner Altersklasse geworden.
Ich wollte es nur eintakten können, okay.
Also ich bin Dritter, wobei der, muss sagen, es war knapp, also der Abstand zum zweiten Platz war relativ knapp, der wäre auch möglich gewesen. Ich war zwischendurch auch Zweiter in meiner Altersklasse. Der Sieger war ein Franzose, ich habe ihn auch kennengelernt. Man plaudert dann auch. Also das ist schon, dass diese Altersklassen, man sieht sich nicht an bei der Siegerehrung, man redet untereinander und der war 1,5 Stunden schneller. Und das ist also eine Leistung, wo ich wirklich top fit an den Start gehen hätte müssen, um da diese Zeit auch zu laufen.
Sag nochmal, wie lange hast du gebraucht?
Knapp unter 34 Stunden.
Das brauche ich für 170 Kilometer, wenn ich mit dem Fahrrad fahre in etwa, ne? Bei den Höhenmetern. Also eine Hammer-Leistung. Und alterskorrigiert wärst du aber trotzdem, weil es in deiner Altersklasse war, trotzdem ungefähr am gleichen Platz gewesen, oder?
Na, also ich bin dann insgesamt beim UTMB so 370. geworden. Und alterskorrigiert schätze ich, dass ich so knapp am Platz 100 gelegen wäre.
Man muss es auch ein bisschen einordnen, 370. beim UTMB, jetzt Altersklassenwertungen, alterskorrigierte Leistungen hin oder her. 370. beim UTMB, wo 2500 an den Start gehen, ist per se schon ein Wahnsinn.
Und zigtausende gerne würden, muss man auch sagen.
Genau.
Man kann ja nicht einfach sagen, okay, ich melde mich jetzt für den UTMB an und dann starte ich halt. Ne? Das ist ja auch irgendwie ein langer Weg.
Ich habe eine genaue Roadmap zum UTMB gehabt. Also ich bin da nicht ohne Plan das Projekt angegangen, sondern 6 Jahre vorher vom Trainingsplan strukturiert angefangen, bis hin zu den Qualifikationsläufen, die es natürlich auch damals schon gegeben hat. Du bist dann trotzdem in eine Lottery gekommen damals. Damals war es noch so, dass du, wenn du beim ersten Mal wurde ich nicht gezogen, beim zweiten Mal wurde ich nicht gezogen, aber ich habe genau zum Ziel gehabt, mit 60 diesen UTMB zu laufen.
Und da hast du beim dritten
Mal, automatisch gehabt. Das heißt, ich habe schon ein Jahr vorher gewusst, super, mein Plan geht auf. Es hat mir nur das Schicksal einen schweren Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich dann genau in diesem Jahr 2021, wo im Ende August immer dieser UTMB stattfindet, dann im März eine sehr grausige Diagnose bekommen habe. Ich kann das auch erzählen, das ist vielleicht auch mit Laufalter zu tun. Möchte ich wirklich auch sagen, jeder Mann über 55, bitte geht's zum Urologen. Also mir ist das leider passiert, habe dann Prostatakrebs gehabt und damit war der UTMB 2021 gestorben. Ja, ich bin dann Anfang Juni operiert worden. Damit war das Projekt mit 60 gestorben und für mich aber sofort nur um ein Jahr verschoben. Und jetzt kommt's, die Geschichte erzähle ich schon gern, Egon. Jetzt musst du wieder das Glück haben, natürlich im Jahr drauf wieder eine Startnummer zu bekommen. Ja? Aber ich habe dann die, Name fällt mir jetzt nicht ein, aber die Chefin vom UTMB direkt kontaktiert, habe ihr ein bisschen meine Geschichte erzählt. Und das ist alles sehr menschlich dort, muss ich trotzdem sagen. Ja? Also sie hat gesagt, ja.
Trotz der Größe. Trotz Ironman
drüber. Trotz Ironman, trotz alles. Ich habe persönlich mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, ja, es gibt diese Charity-Pips, ja, also da gibt's, also mit Spenden kann man dann eben auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder überhaupt, wenn man früh dran ist. Und sie hat gesagt, wir finden einen Weg. Ich habe dann, das kann ich gerne erzählen, ich habe gespendet, ja, weil ich wollte dann ein Jahr drauf einfach unbedingt laufen. Ja. Bin so relativ früh und sicher auch wieder schon zu meiner Startnummer ein Jahr später gekommen und konnte so dann mit 61 den UTMB laufen.
Der UTMB, eben wie du das ja jetzt auch beschrieben hast und wie du ja auch vorher gesagt hast, es geht um das Erlebnis, um die Schönheit der Natur, sich selbst zu spüren und so weiter. Irgendwie ist dann die ganze UTMB-Geschichte und jetzt ja auch mit diesem bei UTMB, bei dieser ganzen globalen Geschichte ja auch irgendwie so zwiespältig. Aber dennoch, das, was du jetzt auch gerade erzählt hast, im Kern, gerade diese Poletti-Familie, die das, genau, die das ja vor 20 Jahren gegründet hat, mehr oder weniger 20 Jahren, ja. Irgendwie sind die alle so auf dem Boden geblieben und haben
total sympathisch.
Doch, ihr bringen immer wieder Ansätze, dass ich jetzt schon auf der einen Seite sagen kann, das ist verkommerzialisiert und als, ja, es geht nur noch um Geld und Business. Und auf der anderen Seite, ja, erstens ist es Leben so, zweitens, wenn man dann mit den Polettis oder wenn man dann wirklich mit den Leuten dort redet, also der Trailrunning-Spirit, der ist dort immer noch vorhanden.
Unterschreibe hundertprozentig.
Ja. Du hast gesagt, du hast dich 6 Jahre auf diesen Lauf vorbereitet, auch dein Training. Ich habe schon ein Problem, wenn ich Leuten erkläre in Laufgruppen, dass sie in einem Vierteljahr den Frauenlauf machen wollen, dass so ein 12-wöchiger Trainingsplan dann vielleicht doch durchaus Sinn macht. Wie bereitet man sich 6 Jahre lang im Training auf einen Tag oder auf 27 oder 33 Stunden vor?
Mein erster Bergmarathon war, also Weltlauf bin ich schon gelaufen, da ist schon ein bisschen eine Höhenmeter, ist aber alles noch Straße, ist auch ein toller Marathon. Und dann bin ich in den Altbergmarathon, den kann ich übrigens auch einen erwähnen, den ich empfehlen kann. Lauft man vom Silbertal über den Boss drüber, dann nach St. Anton, hat genau 42 Kilometer, aber ist eben schon ein bisschen Trail, ist schon ein bisschen im Gebirge. Und da ist eine interessante Geschichte passiert, also ich bin dann zum zweiten Mal dann gelaufen im 2015er Jahr. Und ich habe damals schon, scheinbar eben, weil ein gewisses Talent da ist, zumindest war ich am Podium in meiner Altersklasse und warte auf die Siegerehrung. Und ein anderer Junge wartet dort auch auf die Siegerehrung, ich komme mit ihm ins Gespräch und der hat dann für mein ganzes Leben, hat das verändert, einen Satz gesagt. Der hat dann gesagt, ja, aber das war heute und dann wirst du jetzt wieder schmunzeln, eher eine kurze Distanz. Und ich habe nur den Kopf geschüttelt. Ich habe gesagt, also ich habe gekämpft, wie es klassisch ist, die letzten 10 Kilometer gekämpft mit der Distanz und mit Ach und Krach hat mich nach St. Anton gerettet. Und der sitzt da und sagt, das war halt, dann sage ich, was ist kurz? Sagt er, ja, er kommt aus dem Ultralaufbereich und läuft normalerweise 100 Kilometer und mehr. Und das war das erste Mal, dass ich mit dem Begriff Ultralaufen überhaupt konfrontiert worden bin. Und ich habe mir gesagt, und das kann ich jetzt nur zitieren, ich habe gesagt, es muss so ein geiles Gefühl sein, nach einem Marathon im Ziel zu sein, auf die Siegerehrung zu warten und zu sagen, das war eigentlich eh kurz heute. Und das war so unglaublich in meinem Kopf, dass ich mir dann gesagt habe, damit beschäftige ich mich. Dann bin ich ins Internet gegangen und habe Ultralaufen eingegeben und Ultramarathon. Und ihr könnt euch vorstellen, die erste oder zweite Seite, die gekommen ist, war UTMB. Ich gehe auf diese UTMB-Seite, schaue mir das an, das massiv, das war so eine 3D-Darstellung, der Lauf rundherum. Und dann habe ich mir gesagt, okay, und da sind wir jetzt ein bisschen bei der Beantwortung vielleicht deiner Frage. Mir war schon klar, dass ich das nächstes Jahr nicht, dass ich sage, ich möchte mich, ich habe überhaupt nicht gewusst, muss man so qualifizieren, ich habe keine Ahnung gehabt, wie 1570 Kilometer, ich habe auch keine Ahnung gehabt, was 10.000 Höhenmeter sind. Mir hat das nur so begeistert, dass ich gesagt habe, das mache ich für mich zu einem Projekt. Mit 60 schenke ich mir das zum Geburtstag. Und ab dem Tag war das mein Projekt. Und dann bin ich dieses Projekt ganz strukturiert angegangen. Und das macht man dadurch, dass man einmal sagt, dass man sich mit dem Sport auseinandersetzt. Was heißt Ultralaufen? Ja, Grundlagen, Ausdauer, Grundlagen, Ausdauer, Grundlagen, Ausdauer. Das habe ich trainiert über Jahre am Anfang. Ich habe dann meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Ich habe wirklich strukturiert. Ich habe nie einen Trainer gehabt, aber sehr viel Beratung genommen und bin das wirklich in dem Sinn, dass man die Leistung, auch die Intensität des Trainings steigert, die Distanzen steigert. Ich habe also mit dem Hochkönigmann mit 48 Kilometer angefangen, tolle Veranstaltung. Bin im nächsten Jahr dann den 85 Kilometer gelaufen, habe also sukzessive die Distanzen erhöht. Schlüsselerlebnis ist immer dein erster 100-Kilometer-Lauf, war bei mir interessanterweise mein allererster, der Großglockner, darum vielleicht auch deshalb unsterblich im Ziel. Und ja, und so steigert dann irgendwann, macht man eben seinen ersten 100-Meiler, das war bei mir Istrien, ist 100 Miles of Istria, ein wunderschöner Lauf. Auch das, wenn du das erste Mal nach so einem 100-Meiler ankommst, ist toll. Und wie gesagt, ich bin das sehr strukturiert angegangen und habe dann gewusst, wenn ich 60 bin, kann ich den UTMB laufen.
Ich komme trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Wenn ich mit Leuten laufe, die sich auf ihren ersten Marathon vorbereiten oder auch generell nur auf einen Marathon, gibt es immer den Long Run, die langen Läufe an den Sonntagen, die sind dann so, wenn du an 42 Kilometer denkst, okay, 25 Kilometer, 30 Kilometer, 2 Stunden 30, vielleicht einmal 3 Stunden. Wenn du dich an einen 33-Stunden-Wettkampf heranarbeitest, wie lang dauert dann der Long Run am Sonntag? 18 Stunden? Oder?
Nein, also das kann ich schon ganz kurz schildern. Es ist auch, also ganz wichtig sind diese Grundlagen-Ausdauerläufe, die schon so um die mindestens, ich sage mal, 20, 30 Kilometer um sind. Aber du brauchst, es ist zeitintensiv, weil du langsam laufst.
Ja? Aber das du rennst nicht 80 Kilometer im Training.
Nein, das Maximale, das, um die Frage zu beantworten, meine Long Runs sind 50 Kilometer. Ja? Also meine Long Runs sind in etwa, plus minus. Ja? Aber wenn ich sage, ich mache wirklich einen längeren Lauf im Training, also der reine Trainingslauf, typischerweise auch am Wochenende, hat dann bei mir so zwischen 40 und 50 Kilometer.
Und in was für einem Tempo? Also wie lange dauern 40, 50 Kilometer dann bei dir?
6-7 Stunden.
Okay, doch etwas länger als der Long Run des klassischen Hobbyläufers, aber nicht, dass man sagt, okay, 2/3 der Wettkampfdistanz sind dann quasi die Trainingsdistanz, das passiert nicht.
Das haben wir jetzt auch ein bisschen vielleicht in der Trainingslehre drinnen und bei den unterschiedlichen Ansätzen. Also, und klarerweise geht es da dann halt auch immer um das Niveau, das jetzt ein Läufer hat, weil dein Niveau ist nicht mein Niveau bei Weitem. Auf meinen Trainingsplänen habe ich 30 Kilometer, 35 Kilometer als absolut maximal längste Distanz, eben weil dort eben beim Gerhard Schimmer ja auch die Philosophie vorherrscht, je länger ich laufe, umso mehr muss ich nachher regenerieren und deswegen öfter laufen, dafür kürzer.
Ja, also das hat auch mit dem Alter zu tun und da ist es wirklich super messbar. Also ein wesentlicher Unterschied und auch warum die Leistungsfähigkeit ja absinkt, ist, was also messbar abnimmt, ist eben die, oder was zunimmt, muss man jetzt sagen, ist die Regenerationszeit. Also im Alter ist das, und deshalb kannst du auch nicht das gleiche Trainingspensum, kann ich jetzt als 63er auch nicht mehr absolvieren wie ein Junger. Ja? Und das Schlimmste und das Dümmste fast, was einem passieren kann, ist eben das Übertraining. Das ist also kontraproduktiv. Ich habe mich natürlich intensiv damit beschäftigt. Ich glaube, dass ich das ganz gut ins Gefühl, da sind wir wieder ein bisschen bei diesem Laufmotivation, Körpergefühl. Also ich mache das sehr stark nach dem Körpergefühl, dass ich eben nicht in dieses Übertraining komme. Und ich muss da vollkommen recht geben. Also das ist, ich brauche natürlich noch diesen, ich gehe, wenn ich am Sonntag die 50 Kilometer gelaufen bin, dann auch Montag, Dienstag nicht laufen. Ja.
Egon, ich glaube, wir müssen den Podcast neu benennen. Nicht Laufalter, sondern Chillalter.
Ja. Da hatten wir dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten für die Gästeauswahl zum Beispiel.
Statt Laufschuhtests, Sofatests.
Richtig, ja, also da fällt mir der Schmäh aus dem Internet ein. Haben wir eine Jogginghose gekauft? Aha, fürs Sofa, nein, fürs Laufen. Wieso, hast du kein Sofa?
Aber um zurückzukommen zum Laufen und zur Regeneration, wie lange regenerierst du nach einem 50-Kilometer-Lauf?
Ja, also wichtig ist, dass ich natürlich, also auch in diesen Jahren, ja, also ich kann mich auf meinen allerersten 50er erinnern und der war wirklich, also hat eine gewisse Härte auch gehabt. Bin dann flach, also einen Grundlagen-Ausdauer gelaufen, es war so im Training so mein erster langsamer 50er. Also man muss sich daran herantasten, aber der Körper gewöhnt sich dann natürlich sukzessive auch an diese langen Strecken. Und ja, es ist vielleicht wirklich für viele jetzt nicht ganz nachvollziehbar, das gebe ich zu, aber ich erzähle es trotzdem. Wenn es mir wirklich gut geht, komme ich ich habe da so eine traumhafte 50er-Runde davon, ich wohne im 8. Bezirk und laufe Haustür, Haustür. Also ich laufe in der ziemlich früh, meistens sehr früh weg. Und ich komme heim, ich bin dann nicht total tot, überhaupt nicht. Ja. Also das stellt man sich vielleicht falsch vor. Also wenn man mal dieses Niveau, darf ich es trotzdem sagen, erreicht hat, dann ist es auch so, dass man dann nicht eben komplett tot ist. Man ist müde, um Gottes Willen, es ist lang. Gott sei Dank. Aber ich habe da am nächsten Tag überhaupt keine Probleme. Ja. Ich mache trotzdem, natürlich ist der Körper, ich mache trotzdem dann am Montag Trainingspause, am Dienstag wahrscheinlich auch noch Trainingspause. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass man dann da komplett ausgepowert ist. Ja. Das ist nicht der Fall. Ja.
Was auch ganz wichtig ist, was ich jetzt gerade wieder mal für mich selber durch Learning bei Einfahren gelernt habe, ist, wenn ich meine Grundlagenläufe mache, dass ich wirklich im Grundlagen-Herzfrequenzbereich bleibe.
Und genau, also es ist... Man muss sogar zwingen, langsam zu laufen mit diesem. Also auch wenn ich nur überhaupt nicht mitdenke und so weiter, dann würde ich auch, wenn ich sage, ich mache einen Grundlagen-Ausdauerlauf, zu schnell laufen. Man muss ja da wirklich immer runterbremsen. Das Einzige, wenn man jetzt wirklich so einen 50er läuft, was sich auch manche Leute, möchte ich schon auch erzählen, ein bisschen falsch vorstellen, auch beim UTMB. Man hat da natürlich Gehstrecken dabei. Vor allem, wenn es dann steiler bergauf geht, also wenn es natürlich flach wird oder bergab, wird schon alles gelaufen, aber die steileren Bergaufstrecken werden ja alle gegangen. Mir macht ja dieser Wechsel zwischen Gehen und Laufen wirklich extrem viel Spaß, wenn das so intuitiv stattfindet, wenn du gar nichts mehr denken musst dabei, der Körper macht das automatisch. Also insofern ist es ja, man ist da in einem viel niedrigeren Pulsfrequenz. Ich finde ja einen Marathon auf einem gewissen Pace zu laufen, 5-mal brutaler als den UTMB. Also ist mein Feedback. Ja.
Wenn ich Leute anschaue und sagen, ich kann mit diesen Größen, mit diesen Dimensionen nichts anfangen. Für mich sind 40 Minuten Laufen viel und eine Stunde Laufen ist extrem. Lächelst du über die oder wie gehst du mit solchen Statements um?
Das sind sogar zwei unterschiedliche Sportarten. Ja. Also dieses schnelle, wenn einer jetzt, ich sehe oft, wenn ihr Brotter Hauptallee, die Leute laufen einmal rauf, runter, 8 Kilometer, bauen sie dabei komplett aus. Das ist, sollen sie machen, ist aber für mich eine ganz andere Sportart als mein langsames, gemütliches, langes Laufen. Ja. Das ist aus meiner Sicht, es ist beides Laufen. Ich möchte es fast nicht einmal vergleichen, aber deshalb belächle ich das andere auch nicht, weil es ist was anderes für mich. Mhm. Ja. Und ich habe Respekt vor jemandem, der 5 Kilometer Highspeed läuft oder 10 Kilometer oder einen schnellen Halbmarathon läuft. Aber es ist, ich würde es ja fast als andere Sportart bezeichnen. Es ist beim Marathon geht nahe hin, weil du musst auch in den Fettverbrennungsbereich kommen, außer man hat eine ganz, ganz extreme Veranlagung von seinem Stoffwechsel. Aber also da beginnt es und wir als Ausdauersportler, ich bin ja zu 100%, ich sage immer, I'm a fat burning machine. Ja, also ich bin ja wirklich nur in der Fettverbrennung. Ja, und je früher, desto besser.
Ja, du hast vorher gesagt, ein Projekt 6 Jahre lang, was mir dann ein bisschen eben zeigt, dass es dann halt schon sehr von der intrinsischen Motivation abhängt, ob ich jetzt den UTMB in 6 Jahren laufen möchte oder ob ich den Frauenlauf, den Vienna City Marathon in ein paar Monaten laufen möchte. Wie würdest du das grundsätzlich werten und sagen, wie stark muss da der innere Antrieb sein?
Ich habe schon gestartet mit dem Niveau, einen Marathon laufen zu können. Also es war zu dem Zeitpunkt für mich machbar. Habe ich erzählt, dass ich das Arlberg-Marathon hinter mir gehabt habe und so weiter. Und dann habe ich aber gewusst, wenn ich jetzt steigern möchte auf diese wirklichen Langdistanzen, habe ich mich dann schon auch beschäftigt damit, ja, dass das mindestens 3, also vielleicht nach 3 Jahren bin ich dann meinen ersten 100-Kilometer-Lauf gelaufen. Aber dass das Projekt, so ein Projekt UTMB, wenn du also mit dem Niveau, das ist immer davon ab, auf welchem Niveau startest du, ja. Aber sagen wir mal, bei Marathon-Niveau startest du und du willst in diesen Ultrabereich gehen, dann glaube ich schon, dass das 3 bis 5 Jahre Training ist, bis dein Körper wirklich eben auf diese langen Distanzen umgeschalten hat.
Gibt es neue Projekte?
Interessant war, dass das ist also die Frage, dass was ist dann nach dem UTMB gewesen? Ja, du hast ein großes Ziel, auf das du 6 Jahre trainiert hast, erreicht. Und ja, das typische Loch ist dann da. Ja, also du fährst dann wirklich... Für mich war natürlich dann ist ein relativ nächster logischer Schritt, ja, dass ich gesagt habe, ich will einmal ein Rennen, ein wirklich langes Rennen laufen. Das war dann das nächste Projekt.
Jetzt muss ich auch lachen.
Wirklich lang.
Jetzt muss ich auch lachen.
Nein, also es war dann, einmal Äquator, oder?
Ja, aber jetzt muss ich doch provokant sein und ich hoffentlich kommt das jetzt nicht zu schlecht an. Aber das war dann das Race Across Scotland, ein Traumlauf, muss ich ja dazu sagen. Ja, das war dann,
wie lang?
350 Kilometer, Coast to Coast. Das war das nächste Projekt, könnten wir jetzt wirklich lang drüber sprechen, aber jetzt kann ich da mein Traumprojekt, das ist vielleicht auch ein guter Abschluss.
Abschluss entscheiden von mir.
Ja, aber, jetzt Richtung, aber Richtung Kilimanjaro. Also das okay. wird, du weißt, Plan B bietet das an. Ich werde das machen.
Wer oder was ist Plan B? Entschuldige, ganz kurz. Ne?
Entschuldigung, das ist eine Organisationsveranstaltung, ein Veranstalter, der auch den Transalpin macht.
Den Zugspitzen-Ultra.
Zugspitzen-Ultra macht. Und die haben angekündigt, dass es nächstes Jahr im September, Oktober eben einen Lauf auf den Kilimanjaro gibt. Der ist eben wiederum, wenn wir wieder alle schmunzeln, also für mich dann ein kurzer Lauf von der Distanz. Aber er hat halt über 4000 Höhenmeter im Stück. Und geht hoch hinauf, knapp 6000 Meter, und das möchte ich erleben. Also ich liebe die Berge auch.
Wie lang ist diese kurze Distanz für dich?
Wird so zwischen 45, 50 Kilometer hat er. Rauf und runter. Du laufst rauf und in einem Stück wieder runter.
Gebiete, da fangst du doch in Wien an zu laufen und laufst bis zum Kilometer.
Nein, mache ich nicht.
Na, da muss ich jetzt schon korrigieren, der hat schon knapp 70.
Hat er 70?
Ja, also so.
Okay, dann habe ich mich schlecht, dann bin ich noch schlecht vorbereitet.
Aber dieser Kilimanjaro Peak Ultra, der hat eben diese Schwierigkeit, dass er tatsächlich 4000 Höhenmeter so am Stück hat. Wenn du normal auf den Kilimanjaro gehst, wanderst, der ist technisch nicht schwierig, bis vielleicht auf ein, zwei Stellen am letzten Tag, aber du nimmst eine Woche Zeit, um eben diesen Höhenunterschied der Tag für Tag dann eben halt dann immer auch auszugleichen. Und das dann in einem Mal dann quasi durchzulaufen, da brauchst du dann schon Vorbereitungszeit, Höhentraining, Akklimatisation etc. Also, und das macht dann die ganze Geschichte dann auch wieder
spannend.
Das ist was anderes als UTMB oder andere oder 100 Meiler, aber besser.
Ja, das ist mein nächstes Projekt.
Wie bereitest du dich auf eine Höhe von 6000 Metern vor?
Ich muss mich zugegebenermaßen erst beschäftigen, aber natürlich, man muss einmal Höhentraining ohne dies machen, vorher schon auch hier auf längere Zeit auf höhere Distanzen gehen. Es geht ja auch um den Wechsel, also das Brutale wird ja sein, dass du relativ schnell hinauf und wieder runter. Die Frage ist, ob dann eben das Ganze ein bisschen entschärft wird, wenn du innerhalb von einem Tag rauf, runter gehst. Wissen tue ich, dass ich an und für sich weniger Probleme in der Höhe habe, also über 4000 Meter war ich schon mehrfach und es gibt ja Leute, die da mehr Probleme haben, weniger. Ich gehe das Projekt auch deshalb an, weil ich auch da glaube, dass ich eben wieder ein bisschen privilegiert bin und gute Voraussetzungen dafür habe. Und dann bietet auch Plan B, das habe ich mir schon durchgelesen auf der Homepage, ja auch eine Vorbereitungswoche an, wo du schon dann unten eine Woche vorher entsprechend einen Zweitgipfel machst und einfach dann in dieser Höhe bist. Aber ohne Anpassung wird es nicht gehen, ja.
Das ist aber auch eine Geldfrage, oder?
Das ist jetzt ein bisschen die Ausnahme, das wird auch, kann man so sagen, teuer oder kostspielig. Aber in Summe, warum sage ich trotzdem, es bleibt das Ultralaufen trotzdem ein sehr schöner, bescheidener Sport. Ja? Das ist ja das, also wenn ich jetzt sage, ich wäre jetzt im Springreiten tätig oder es gibt also.
Es reicht Triathlon.
Oder es reicht Triathlon, gutes Beispiel, genau. Also es ist ja ohne dies, in Summe ist es eigentlich ein sehr schöner, vernünftiger Sport und ich gebe halt da einmal zugegebenermaßen, greife ich da einmal tiefer in die Tasche.
Die letzte Frage, wir versuchen ja immer diesen Podcast in der Länge eines Trainingslaufes eines Normalsterblichen oder einer Normalsterblichen zu halten. Die letzte Frage gehört deswegen traditionell dem Egon, außer er hat noch eine vorletzte davor.
Keine vorletzte Frage, wir werden vielleicht an dieser Reihenfolge dann auch was ändern, einmal im nächsten Jahr in der Season 2 oder so. Auf alle Fälle die letzte Frage für heute, Laufalter. Nachdem du relativ gut vorbereitet gekommen bist, nehme ich an, dass du dich auch auf diese Frage vorbereitet hast.
Ja, also habe ich, Antwort ist einmal ja, ich habe mich vorbereitet und ich finde es eine gute und eine wirklich passende letzte im Abschlussfrage. Antwort ist, Alter spielt einmal für mich, ist irrelevant, was das Laufen anlangt. Ja. Also an und für sich, das Alter hat für mich, und ganz egal jetzt, was man macht, was man tut, rein von der Bewegung, Laufen ist das Alter, wie gesagt, ab dem Moment, wo man gehen, laufen kann, bis hoffentlich ins hohe Alter kann man laufen, ob man soll, muss, überhaupt nicht, aber man kann. Also, und die Assoziation eher auch, wie ich zum ersten Mal auf euren Podcast gestoßen bin, und da bin ich vielleicht jetzt auch schon zu lange in Wien oder wie auch immer, war eben wirklich auch eher dieses Laufalter. Also dieses Kumpelhafte in diesem Laufalter drinnen, habe ich eigentlich als allererstes assoziiert, und ich finde, das ist auch wirklich das Schöne am Laufen, mit Freunden zu laufen, gemeinsam zu laufen. Du kannst in diesem langsamen Laufen plaudern miteinander, also Laufalter.
Dann sage ich, lieber Jörg, danke, dass du nicht nur beim Laufen die Zeit und den Atem zum Plaudern findest, sondern auch hier. Egon, einmal auch die letzte Frage an dich. Was bedeutet Laufalter für dich?
Ja, mir fällt dann vom ersten Podcast der Anhang von Jana Chavisa ein: Laufalter, das Schnitzel wartet.
Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen ins Café Zartl, in den Salon der Magie. Danke Jörg, danke Egon, und wie gesagt, danke an euch, dass ihr wieder mal zugehört habt, und ich freue mich aufs nächste Mal. Servus und Baba.